Die Erfinder des Zodiakus waren offenbar die Urbewohner Ägyptens, die fürs Erste ein viel höheres Alter erreichten als wir, fürs Zweite einen stets allerreinsten Himmel hatten und die Sterne viel leichter und anhaltender beobachten konnten, als wir bei unserem öfters dicht umwölkten Himmel. Und fürs Dritte schliefen den heißen Tag hindurch fast die meisten Menschen und begaben sich erst abends ins Freie und verrichteten ihre Arbeiten die kühle Nacht hindurch, wo sie dann stets die Sternbilder im Angesichte hatten, sich die unveränderlichen Figuren derselben denn auch bald merkten und ihnen auch Namen gaben, die mit irgendeiner in einer bestimmten Zeit eintretenden Naturerscheinung oder mit einer Verrichtung dieses Landes übereinstimmten. Vielfaches Betrachten des Zodiakus führte die Betrachter bald auf die Wahrnehmung, dass der Zodiakus ein großer Kreis ist, der in 12 nahe gleiche Teile geteilt, in jedem dieser Teile ein für sich stehendes Sternbild hat. Schon die ältesten Menschen hielten die Sterne von der Erde entfernter als die Sonne und den Mond und ließen darum die Sonne samt dem Monde innerhalb des großen Tierkreises bahnen. Aber der Tierkreis bewegte sich auch, also, dass die Sonne, die zwar alle Tage um die Erde kam, durch die große Tierkreisbewegung in 30 Tagen unter ein anderes Zeichen zu stehen kam, dass aber auch der Mond in ein paar Tagen stets unter ein anderes Zeichen kam, erklärten sie aus seinem langsameren täglichen Laufe um die Erde, wodurch er nie zur selben Zeit wie die Sonne auf dieselbe Stelle wiederkam. Daher man den Mond denn auch oft das saumselige Gestirn nannte. Es gab aber einige Weise, die vom Monde gerade das Gegenteil behaupteten, doch war die Lehre von des Mondes Saumseligkeit vorwiegender. Sieh, so entstand der alte Zodiakus. Und nun sollst du auch in aller Kürze noch erfahren, wie die bekannten 12 Sternbilder zu ihren sonderbaren Namen kamen. In der Jahreszeit der kürzesten Tage, die besonders in Ägypten stets vom Regen begleitet wird, und mit dieser als einer dadurch leicht merkbaren Zeit von 30 Tagen ließ man stets auch ein neues Jahr beginnen, befand sich nach der Rechnung der Alten die Sonne gerade unter dem Sternbild, das uns als Wassermann bekannt ist. Darum gab man dem Sternbild fürs Erste eine Gestalt, der eines Hirten ähnlich, in dem Moment, so er mit seinem Wassereimer zur Tränke der Haustiere angefertigten Wasserkasten kommt und den vollen Wassereimer in den Tiertränkkasten ausschüttet. Alten nannten solch einen Menschen einen Wassermann, Wodan, und so benannten sie fürs Zweite das Sternbild also und fürs Dritte auch diese Zeit. Später machte die eitle Fantasie der Menschen auch bald einen Gott aus diesem an und für sich recht guten Sinnbild und erwies ihm eine göttliche Verehrung, weil er als der Beleber der verdorrten Natur angesehen ward. Siehe, holdeste Helena, also bekamen das bewusste erste Sternbild und die erste 30-tägige Regenzeit ihren Namen. Gehen wir nun zum zweiten Zeichen über, das man die Fische nennt. Als Matthäus dies zweite Zeichen zu erklären begann, sagte Simon Juda zu den anderen Jüngern, des Matthäus Erläuterungen wären sehr belehrend. Wir wollen sie näher behorchen. Sage ich, geht hin und höret, denn Matthäus ist einer der ersten Chronisten in dieser Zeit. Darauf drängten sich alle Jünger in die Nähe Matthäus hin, was den Matthäus anfänglich ein wenig verlegen machte. Aber Simon Juda sagte zu ihm, lieber Freund, fahre du nur fort, denn wir kamen dir nur näher, um von dir etwas recht Nützliches zu erlernen, sagt Matthäus ganz bescheiden. Für euch, meine lieben allweisesten Freunde, dürfte meine Weisheit wohl noch ein wenig zu schwach sein. Denn ihr seid schon alte Jünger des Herrn, und ich bin erst kaum 16 Stunden lang unter euch, sagt Simon Juda. Das beirre dich nur nicht, denn du hast schon Proben abgelegt, durch die wir in mancher Hinsicht schon sehr in den Hintergrund gestellt sind. Das aber kommt alles also vom Herrn. Was er oft einem gibt in einem Jahre, das kann er einem anderen geben in einem Tage. Darum fahre du nur fort mit deiner Erklärung des Tierkreises, sagt Matthäus, mit eurer großen Geduld und unter eurer ebenso großen Nachsicht will ich gleichwohl fortfahren. Und so vernimm mich denn weiter, du liebholdeste Tochter des Pontus. Nach 30 Tagen hat der starke Regen in Ägypten gewöhnlich ein Ende, und es befinden sich da im noch stark angeschwollenen Nil sowie in den Seitenarmen stets eine große Menge von Fischen, die um diese Zeit gefangen werden müssen, wovon ein großer Teil sogleich verzehrt, ein noch größerer Teil aber eingesalzen und in der Luft, die in dieser Zeit in Ägypten stets heftig weht, getrocknet und also fürs ganze Jahr aufbewahrt wird. Diese Manipulation mit den Fischen ist in dem erwähnten Lande von der Natur geboten und muss gehandhabt werden, bevor der Nil zu sehr sinkt und die vielen bedeutenden Seitenlehnen vertrocknen. Wobei da eine große Masse von Fischen in die Verwesung übergehen müssten und dadurch die Luft mit dem übelsten Geruche verpesten würden. Was in Ägypten noch jetzt Sitte ist, das war als eine Notwendigkeit schon bei den ältesten weisen Bewohnern dieses gesegneten großen Landes. Da aber solche Zeit schon im Anfange der Bewohnung dieses Landes zum Fischen verwendet ward und die Sonne gerade zu Anfang dieser Fischzeit unter ein neues Sternbild zu stehen kam, so nannte man dieses Sternbild das Zeichen der Fische. Und man nannte dann auch die Zeit also und benahmste sie Ribar, auch Ributze. Da aber die Menschen in dieser Zeit auch sehr leicht vom Fieber befallen wurden, teils wegen des Genusses der sehr fetten Fische und teils auch infolge der mit vielen unreinen Dünsten geschwängerten Luft, so war diese Zeit späterhin auch die Fieberzeit genannt, und die eitle Fantasie der Menschen machte aus dieser Zeitbeschaffenheit denn auch bald eine Göttin und erwies ihr für die Abwehr dieser Magenkrankheit gleich auch wieder eine Art von göttlicher Verehrung. Nun hast du denn auch die ganz natur- und wahrheitsgetreue Geschichte von der Benamsung des zweiten Tierkreiszeichens. Und so gehen wir nun zum dritten über. Dies Zeichen heißt der Widder. Auf die Fischzeit wandten die Urbewohner dieses Landes die Sorge auf die Schafe. Die Männlein wurden lebendig und es war Zeit, die Schafe zu scheren. Man nahm ihnen die Wolle. Gut bei 30 Tagen dauerte im Ganzen hauptsächlich diese Arbeit. Natürlich verrichtete man in der Zwischenzeit auch manche andere tägliche Arbeit. Aber die vorerwähnte war für die bezeichnete Zeit eine Hauptarbeit. Und weil die Sonne da wieder unter ein neues Zeichen zu stehen kam, so nannte man dieses Zeichen den Widder, Kostron. In der Folge aber weihte man wegen der meisten Stürme in dieser Zeit, wo alles in einem Kampfe, ein Element gegen das andere und die Hitze gegen die Kälte oder besser Kühle dieses Landes sich befindet, diese Periode dem Kampfe, für dessen Erregung die menschliche Fantasie bald ein Sinnbild ersann, dem man später auch bald eine göttliche Verehrung erwies und es in den noch späteren Kriegszeiten gar zu einem Hauptgott machte. Zerlegen wir aber den Namen Mars und wir bekommen das uralte Mar-Iza, auch Maor-Iza, was besagt aber das? Nichts anderes als das Meer erwärmen. In den vorhergehenden zwei Zeichenzeiten wird das Meer abgekühlt, was die Küstenbewohner gar wohl merken mussten. Aber durch die größere Kraft der Sonne, durch den Kampf der warmen Südluft mit der kalten Nordluft, dann durch die in dieser Zeit zumeist wach werdenden Vulkane und unterseeischen Feueradern, wird das Meer nach und nach wärmer. Und weil dies als eine Folge der zu dieser Zeit vorkommenden Stürme angesehen ward, so bedeutet der Ausdruck Maor Izat auch so viel als kämpfen. Und diese Zeit war, wie gezeigt, sinnbildlich dann auch als ein geharnischter Krieger dargestellt, den man später gar zu einem Gott machte. Da hast du nun das dritte Himmelszeichen und kannst daraus klar entnehmen, was da hinter eurem Kriegsgott Mars steckt.